Schönen guten Morgen. Ich würde gern noch beten. Großer Gott, wir danken dir, dass wir uns bei dir versammeln dürfen, dass wir zu dir kommen dürfen, von dir hören dürfen, wissen dürfen, dass du uns gewollt hast, diese Welt gewollt hast und wir hier um deinetwillen sind. Danke für die Lieder. Danke auch für dein Wort und wir bitten dich, dass du zu uns redest, dass du uns hilfst, richtig auf dein Wort zu antworten, mit deinem Wort umzugehen. Ja, wir brauchen deine Hilfe. Danke, dass wir dich darum bitten dürfen. Amen. Manchmal ist das Leben wie eine Achterbahnfahrt. Wenn man von einem zum nächsten gezogen wird, wenn die Emotionen rauf und runter gehen, wenn man nicht anhalten kann und keine Zeit hat, um runterzufahren. Zum Beispiel, wenn man frisch verliebt ist oder wenn man eine neue Arbeitsstelle beginnt oder einfach, wenn man einen vollen Alltag hat. Und ich glaube, manchmal ist das Leben wie eine Achterbahnfahrt auch, wenn man in den Psalmen unterwegs ist. Letztes Mal, da waren wir himmelhoch jauchzend. Da waren wir mit dem Kopf in den Wolken. Wir haben Gottes grenzenloses Lob gesehen. Lobt ihn, lobt ihn, lobt ihn, war alles, ist alles, was Psalm 150 kannte. Heute schauen wir uns einen Klagepsalm an. In den Klagepsalmen schreien Menschen zu Gott. Sie rufen um Hilfe. Sie bitten ihn einzugreifen. Sie bitten Gott, ihr Leid zu lindern oder ihre Feinde zu vernichten. Und tatsächlich sind die meisten Psalmen in der Bibel sind Klagepsalmen. Oft sind die Klagenden darin verzweifelt, aber selten sind sie ganz verzweifelt. Meistens wissen sie, dass Gott helfen wird. Sie versprechen ihm, ihn zu loben, wenn er sie aus der Not befreit hat. Ich habe Psalm 88 ausgewählt und diesen Klagepsalm überschrieben mit Tod, Dunkelheit, keine Hoffnung. Ausrufezeichen, Fragezeichen. Es ist ein düsterer Titel, aber der Psalm ist so düster. Vielleicht macht dir der Predigttitel wenig Hoffnung. Das Einzige ist vielleicht das Fragezeichen. Vielleicht gibt es ja doch Hoffnung. Und auch bei Psalm 88 sind es die Fragen, die zumindest ein bisschen Hoffnung geben. In den Fragen steckt die Hoffnung. Deswegen bitte ich euch jetzt auch gleich beim Lesen des Psalms auf die Fragen zu achten, die so ab der zweiten Hälfte des Psalms kommen. Ich lese Psalm 88 einmal am Stück vor.
Ein Lied, ein Psalm von den Söhnen Korachs, dem Chorleiter nach Machalat zu singen, ein Maskil von Heman, dem Eskrachiter. Herr, Gott meines Heils, des Tages habe ich geschrien und des Nachts vor dir. Es komme vor dich mein Gebet, neige dein Ohr zu meinem Schreien. Denn satt ist meine Seele vom Leiden und mein Leben ist nahe dem Scheol. Ich bin gerechnet zu denen, die in die Grube hinabfahren. Ich bin wie ein Mann, der keine Kraft hat. Unter die Toten hingestreckt, wie Erschlagene, die im Grab liegen, derer du nicht mehr gedenkst. Denn sie sind von deiner Hand abgeschnitten. Du hast mich in die tiefste Grube gelegt, in Finsternisse, in Tiefen. Auf mir liegt schwer dein Zorn und mit allen deinen Wellen hast du mich niedergedrückt. Meine Bekannten hast du von mir entfernt, hast mich ihnen zum Abscheu gemacht. Ich bin eingeschlossen und kann nicht herauskommen. Mein Auge verschmachtet vor Elend. Zu dir, Herr, zu dir rufe ich her, den ganzen Tag. Ich strecke meine Hände aus zu dir. Wirst du an den Toten Wunder tun? Oder werden die Gestorbenen aufstehen, dich preisen? Wird von deiner Gnade erzählt werden im Grab, im Abgrund von deiner Treue? Werden in der Finsternis bekannt werden deine Wunder und deine Gerechtigkeit im Land des Vergessens? Ich aber, Herr, schreie zu dir und am Morgen möge dir mein Gebet begegnen. Warum, Herr, verwirfst du meine Seele, verbirgst du dein Angesicht vor mir? Elend bin ich und todkrank von Jugend auf. Ich trage deine Schrecken, bin verwirrt. Deine Zornkluten sind über mich hingegangen, deine Schrecknisse haben mich vernichtet. Sie umgeben mich wie Wasser den ganzen Tag, sie umringen mich allesamt. Du hast mir entfremdet Freund und Nachbarn. Meine Bekannten sind Finsternis. Bevor der Psalm von einem winzigen Lichtschein erhellt wird, geht er durch das Tal des Todes. Der Psalmist ist dem Tod ganz nah. Der erste Punkt. Und es beginnt zunächst nicht so düster. Am Anfang des Psalms bekommen wir einfach ein paar musikalische Informationen. Informationen zu diesem Text. Es ist ein Lied, ein Psalm. Er ist von den Söhnen Korachs. Er ist dem Chorleiter, für den Chorleiter, nach Mahalat zu singen. Ein Maskil von Heman, dem Esrachiter. Und bei vielen dieser Angaben weiß man heute nicht, was das ist oder kann man nicht so viel damit anfangen. Bei einem Maskil weiß man nicht genau, was das ist und auch was es bedeutet, dass es nach Mahalat zu singen ist. Ist wahrscheinlich irgendeine Melodie, aber die kennt man heute natürlich nicht mehr. Und auch über den Autor, über Heman, weiß man kaum etwas. Er war wohl einer der drei führenden priesterlichen Musiker unter David, aber viel mehr weiß man über ihn auch nicht. Ziemlich sicher zeigen all diese Informationen aber, dass dieser Text, das Psalm 88, ein Lied ist und ein Vortragslied. Es wurde wahrscheinlich am Tempel ab und zu mal gesungen. Man kam, um anzubeten, um zu opfern, um Gott zu begegnen, war dabei aber vielleicht auch mal voller Leid und Klage. Mit dem Lied konnten sich die Leidenden identifizieren. Ach, anderen geht es auch so. Ach, zu Gott kann ich auch gehen, wenn es mir schlecht geht. Und so beginnen die ersten zwei Verse auch erstmal noch halbwegs annehmbar. Der Psalmist betet zu Gott und das mit Nachdruck. Er bittet, dass Gott ihm zuhört. Vers 3. Er sagt, es komme vor dich mein Gebet. Neige dein Ohr zu meinem Schreien. Gott, höre mich, hör mein Gebet. Und Gott ist kein Unbekannter für ihn. Schaut, wie er ihn in Vers 2 anredet. Er sagt, Herr, Gott meines Heils, des Tages habe ich geschrien und des Nachts vor dir. Er weiß, dass Gott ihm helfen kann, dass Gott seine Rettung ist, dass Gott sein Heil ist. Er kennt Jahwe, den Herrn, der Israel erlöst hat. Und er gibt Gott nicht auf. Doch dann ab Vers 4 bricht es aus ihm heraus. Er klagt Gott sein ganzes Leid. Und das ist bei ihm vor allem eins. Er ist so gut wie tot. Er ist dem Tod ganz nah. Und das beschreibt er auf verschiedene und sehr düstere Weise. Ich lese ein paar dieser Verse. Er sagt, mein Leben ist nahe dem Scheol, ist nahe dem Totenreich. Ich bin gerechnet, ich gehöre schon fast zu denen, die in die Grube hinabfahren. Unter die Toten hingestreckt, wie Erschlagene, die im Grab liegen, deren du nicht mehr gedenkst. Er ist abgeschnitten vom Leben, er ist schon fast ein Toter. Und er sagt dabei nicht genau, woran er leidet oder was ihm dem Tod so nahe bringt. Vielleicht ist er todkrank. Vielleicht hat er schwere Depressionen, vielleicht ist er schwer verwundet. Ich finde, so ein bisschen mehr anfangen kann man mit zwei Aussagen in Vers 4 und 5. Direkt am Anfang hatte er gesagt, satt ist meine Seele vom Leiden. Und am Ende von Vers 5, ich bin wie ein Mann, der keine Kraft hat. Er hat es satt zu leiden und einfach keine Kraft mehr für nichts. Und trotzdem weiß er bei all dem, Gott ist meine Rettung. Aber er sieht nichts davon. Der Psalmist kämpft, er ist dem Tode nahe, er weiß nicht, was er noch machen kann, außer zu Gott zu schreien. Und ich weiß nicht, ob du schon mal mit anderen Geschwistern zusammen in einer Gebetsgemeinschaft geklagt hast und zu Gott geschrien hast. Oder ob du schon mal jemand hast klagen hören. Psalm 88 ist nämlich nicht nur das Gebet eines Leidenden in seiner Kammer oder in seinem Inneren. Das kann es auch sein oder das war es vielleicht am Anfang. Aber es ist auch ein Lied, das am Tempel gesungen wurde, wo man zusammen nach Gottes Heil schrie. Es ist eine Klage vor dem Gott Israels. Und ich erinnere mich an zwei Situationen, die so annähernd etwas wie eine Klage in meinem gemeinsamen Gebet waren. Das eine war in einem Gottesdienst in der Gemeinde, wo ich 4 Wochen Praktikum gemacht habe. Und da saß ein Mann vor mir, der im Gottesdienst nach der Predigt in der Gebetsgemeinschaft gebetet hat. Und dann sagte er etwas wie: Jesus, wenn du wiederkommst, wird dein Licht meine Depression zerreißen. Ein anderes Beispiel war, waren wir als Freundeskreis zusammen. Wir hatten da gerade einige Schwierigkeiten als Freunde, haben uns vor allem um einen sehr, sehr viel Sorgen gemacht. Und ein Freund von mir, der hat dann auch zu Gott gebetet, oder wir haben am Ende eine Gebetsgemeinschaft gemacht, und ein Freund hat dann gebetet, bat Gott um Hilfe, hat seine Abhängigkeit Gott gegenüber bekannt, zum Ausdruck gebracht, fing dann an zu weinen und sagte: Jesus, ohne dich schaffen wir es nicht. Liebe Geschwister, wir haben Nöte, da können wir nicht anders als zu Gott rufen. Ich weiß nicht, ob oder an was du zurzeit leidest. Was belastet dich? Worunter leidest du? Egal was es ist, wende dich damit an Gott. Auch wenn du deswegen seit 2 Jahren zu Gott rufst, ruf weiter. Er ist der Gott deines Heils. Er kann helfen. Vielleicht tröstet dich der Psalm, das Wissen, andere waren auch am Boden, andere waren dem Tod nahe und haben alles ihrem Gott gebracht. Und das wünsche ich dir, dass der Psalm dich zu Gott führt, zu dem Gott deines Heils. Und ich wünsche dir, dass du auch von uns nicht allein gelassen wirst mit deiner Not, dass du erleben darfst, wie Geschwister gemeinsam zu Gott flehen. Wir sind ein Leib. Wenn ein Glied leidet, leiden die anderen mit. Lasst uns beten, dass wir eine Gemeinschaft sind, die füreinander da ist. Der Psalmist schrieb ein Lied über sein Leid. Und er schrieb zuerst, dass er schon fast dem Tod nahe ist und nur noch zu Gott beten kann. Das war der erste Punkt. Ab Vers 7 sagt er zu Gott: Du hast mich dahin gebracht. Deine Hand liegt schwer auf mir. Er leidet an der Dunkelheit, der Gott ihn aussetzt. Der zweite Punkt. Vers 7. Du hast mich in die tiefste Grube gelegt, in Finsternisse, in Tiefen. Er nannte Gott seine Rettung. Hier sagt er zu Gott: Du hast mich dahin gebracht. Und es ist nicht irgendein Loch, in dem ich stecke. Nein, es ist die tiefste Grube, Finsternisse, Tiefen. Und ähnlich drastisch und düster klingt Vers 9. Meine Bekannten hast du von mir entfernt, hast mich ihnen zum Abscheu gemacht. Ich bin eingeschlossen und kann nicht herauskommen. Er spricht in kurzen Worten, mehr kann er nicht sagen. Ich bin eingeschlossen, ich kann nicht raus. Gott, ich fühle mich verlassen von dir. Und trotzdem klingt es nicht wie eine Anschuldigung oder eine Anklage Gott gegenüber. Im ganzen Psalm fehlt ein Wort der Rebellion oder der Ablehnung Gottes. Der Psalmist weiß, dass Gott das Leid in sein Leben gebracht hat und er weiß, was es damit auf sich hat, zumindest teilweise. Schaut, was er in Vers 8 sagt. Auf mir liegt schwer dein Zorn und mit allen deinen Wellen hast du mich niedergedrückt. Es ist der Zorn Gottes. Und der Psalmist denkt da nicht weiter viel drüber nach. Er überlegt nicht, wie er den Zorn Gottes auf sich gezogen hat. Er nennt keine eigene Schuld. Er bekennt keine Sünde. Und so insgesamt heißt es, dass der Zorn Gottes nicht den Psalm dominiert. Es scheint nicht der einzige Grund dafür zu sein, dass der Psalmist so leidet. Trotzdem ist es Teil seiner Leidensgeschichte. Und wenn vom Zorn Gottes in der Bibel die Rede ist, dann ist dabei vorausgesetzt, dass Gott nicht grundlos zornig ist und dass er auch nicht übermäßig zornig ist. Der Psalmist weiß, ich habe gegen Gott gesündigt und einen Teil des Leides selbst verschuldet. Aber ich möchte nicht mehr leiden. Ich habe es satt zu leiden, auch wenn ich mit daran schuld bin. Und ich weiß, gerade weil ich mit dran schuld bin, muss ich mich an Gott wenden. Er ist der Gott meines Heils. Leid ist kein einfaches Thema. Und ich glaube, man kann es nicht umfassend beleuchten und man kann auch nicht jede Situation eindeutig einordnen. Manchmal sind wir selbst dran schuld, dass wir leiden. Manchmal bestraft uns Gott. Manchmal leiden wir aber auch nur unter anderen, weil sie böse zu uns sind. Manchmal leiden wir, weil unsere Welt nicht so ist, wie Gott es sich gedacht hat. Und manchmal vertraut uns Gott auch Leid an, dass wir daran wachsen, ihn Liebe gewinnen oder ein Zeugnis und Segen für andere werden. Und für all das gibt es Beispiele in der Bibel. Und man kann nicht immer sagen, jetzt gerade leidest du, weil das so und so passiert ist oder du so und so gehandelt hast. Und ganz unabhängig davon, was die Gründe für das Leid im Einzelfall sind, Psalm 88 zeigt, dass eine angemessene Reaktion auf das Leid Klage ist. Gott, wir haben genug davon. Ich bin es satt zu leiden. Wenn ich gesündigt habe, dann mach mir das klar. Wenn ich besser leben kann, dann hilf mir dabei. Was vor allem beklagenswert ist, ist die Sünde und das Resultat daraus, die Gottverlassenheit. Es ist ein Jammer, wenn wir sündigen. Es ist ein Jammer, wenn Menschen Gott verachten. Und es ist ein Jammer, wenn Menschen andere Menschen nicht als Gottes Geschöpfe behandeln. Mir fällt vor allem eine Zeit in meinem Leben ein, wo ich sehr darunter gelitten habe, dass ich genau das gemacht habe oder nicht gemacht habe, über die Sünde gejammert habe, sondern in Sünde gelebt habe. Es war nach meinem Abitur, wo ich glaubte, dass Gott mich an die Bibelschule ruft, aber ich habe diesen Ruf ignoriert. Und ab da hatte ich immer das Gefühl, dass irgendwie etwas zwischen mir und Gott steht. Und ich habe dieses Gefühl weiter vertieft, habe gedacht, es steht was zwischen uns oder ich konnte mich nicht ganz Gottes Willen hingeben, wollte nicht mehr Bibel lesen, wollte nicht mehr beten, bin nicht mehr zur Gemeinde gegangen und habe auch wieder mit alten Sünden angefangen, mit Internetsüchten, bin da wieder reingekommen. Und in dieser Zeit wuchs in mir dann auch Unzufriedenheit und Ärger. Es ging mir da nicht gut und das haben auch andere gemerkt. In dieser Zeit sehnte ich mich nach Gott, aber ich kam selber nicht raus. Ich litt unter der Sünde, aber hatte sie doch lieb. Und es dauerte dann etwa ein Dreivierteljahr und auf für mich unerklärliche Weise hat Gott mir dann auf einmal wieder Lust geschenkt, Bibel zu lesen, zu beten. Und davor konnte ich mich dazu einfach nicht überwinden. Da wollte ich ihm nicht begegnen. Aber Gott ließ mich nicht allein. Er führte mich dazu, Buße zu tun und wieder unter seiner Herrschaft zu leben. Ich war in dieser Zeit der Dunkelheit ausgesetzt. Und beklagenswert daran war vor allem meine Sünde und die Gottverlassenheit. Und wie gesagt, es mag andere Gründe für das Leid geben. Das kann man nicht immer genau sagen. Und darum geht es auch nicht, dass man es immer genau sagen kann. Und auch der Psalmist fühlt sich von Gott verlassen. Um ihn ist es dunkel. Und er weiß, zum Teil bin ich selbst mit daran schuld. Aber was ihn hoffen lässt, ist das Wesen Gottes. Der dritte Punkt. Er stellt Fragen der Hoffnung. Und da geht es zunächst so weiter, wie der Psalm begonnen hat. Vers 10, der zweite Teil in Vers 10. Zu dir rufe ich her den ganzen Tag. Ich strecke meine Hände aus zu dir. Und es ist ähnlich nochmal in Vers 14. Ich aber, Herr, schreie zu dir und am Morgen möge dir mein Gebet begegnen. Er schreit zu Gott, er wendet sich an Gott. Und zwischendrin und kurz danach stellt er Gott Fragen. Und die Fragen sind ungefähr alle gleich. Gott, Tote sind tot. Was hast du davon? Vers 11 bis 13. Er sagt, wirst du an den Toten Wunder tun? Oder werden die Gestorbenen aufstehen, dich preisen? Wird von deiner Gnade erzählt werden im Grab, im Abgrund von deiner Treue? Werden in der Finsternis bekannt werden deine Wunder und deine Gerechtigkeit im Land des Vergessens? Und so wie die Fragen gestellt sind, scheint der Psalmist davon auszugehen, von einem klaren Nein auszugehen, dass die Antwort auf all diese Fragen Nein ist. Die Toten sind tot. Sie werden Gott nicht kennen, sie werden ihn nicht loben, sie sind abgeschnitten von seiner Hand. Aber trotzdem stellt er diese Fragen. Er stellt diese Fragen, weil er es nicht mit dem vereinbaren kann, was er über Gott weiß. Er ist doch der Gott seines Heils. Und ich glaube, dazu muss man wissen, was im Alten Testament über das Leben nach dem Tod gesagt wurde. Denn eine feste Hoffnung, wie wir es vom Neuen Testament, wie wir es durch Jesus kennen, eine feste Hoffnung auf ewiges Leben, konnte der Psalmist zu diesem Zeitpunkt noch nicht haben. Zum Zeitpunkt des Psalms hatte Gott noch nicht so viel offenbart, dass für jeden Israeliten klar war, nach dem Tod geht es weiter. Nach dem Tod bin ich bei Gott oder werde bei Gott sein. Nach dem Tod warte ich auf eine Auferstehung. Und man kann das recht gut festmachen an Aussagen über den Scheol. Oder das Totenreich oder auch andere Aussagen über das Leben nach dem Tod im Alten Testament. Und das Totenreich ist nicht die Hölle, sondern ist einfach mal erst der Ort, wo die Toten hinkommen, wo jeder hinkommt, wenn er stirbt. Zum Beispiel in Jesaja 14. Da wird über den König von Babel gesagt, der jetzt stirbt, das Totenreich drunten ist in Bewegung deinetwegen, in Erwartung deiner Ankunft. Er stört deinetwegen die Schatten auf, alle Mächtigen der Erde. Er lässt von ihren Thronen alle Könige der Erde aufstehen. Sie alle beginnen und sagen zu dir, auch du bist kraftlos geworden, wie wir bist uns gleich. In das Totenreich hinabgestürzt ist deine Pracht und der Klang deiner Harfen. Maden sind unter dir zum Lager ausgebreitet und Würmer sind deine Decke. Also im Totenreich leben die Toten, aber dass sie dort rauskommen, das ist erstmal nicht im Blick. Allerdings gibt es dann doch hier und da Hinweise, dass Gott, dass wegen ihm selbst mit dem Tod doch nicht alles aus ist. Gottes Wesen selbst legt doch etwas anderes nahe. Und da gibt es zuerst solche Stellen, wo es heißt, dass Gott Einblick in das Totenreich hat oder Zugang zum Totenreich. Zum Beispiel in Hiob. Hiob 26, 5 und 6, da heißt es: Vor Gott beben die Schatten unter dem Wasser und seinen Bewohnern. Nackt liegt das Totenreich vor ihm und keine Hülle hat der Abgrund. Und dann gibt es auch Stellen, die deutlich machen, doch wenn Jahwe unser Gott ist, dann wird er sein Volk nicht dem Tod überlassen. In Psalm 16 finden wir so eine Aussage. Psalm 16, 9 und 10. Darum freut sich mein Herz und jauchzt meine Seele, auch mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen, denn mein Leben wirst du dem Totenreich nicht lassen, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Grube sieht. Im Alten Testament ist klar, wenn es überhaupt Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod gibt, dann nur, wenn Gott handelt. Nur, wenn Gott uns wiederbelebt. Und das drückt der Psalmist hier aus. Er kennt die Endgültigkeit des Todes. Die Toten sind tot. Aber er weiß, irgendwie passt das nicht zu Gott. Es muss doch anders sein. Wir haben ihn doch anders kennengelernt. Gott wollte das Leben. Er wollte Menschen. Er wollte Gemeinschaft. Gott wollte, dass Menschen ihn kennen, sich über ihn freuen, ihn loben. Gott ist doch treu zu seinem Volk. Deshalb muss es nach dem Tod doch irgendwie weitergehen. Und diese Hoffnung erfüllt sich in Jesus Christus. Denn Christus ist von den Toten auferstanden. Er hat den Tod besiegt und schenkt allen, die an ihn glauben, Sieg über den Tod. Wer zu Jesus gehört, wird leben, auch wenn er stirbt. Unsere Hoffnung, liebe Geschwister, gründet sich auf Gott. Nur er kann helfen im größten Leid, im Tod. Und ich glaube, da kann ein rein materialistisches oder naturalistisches Weltbild nicht konsequent gelebt werden. Und ich weiß nicht, ob heute Morgen jemand hier ist, dessen Weltbild komplett ohne Gott auskommt. Dann möchte ich dich fragen, wenn es keinen übergeordneten Sinngeber gibt, keinen planenden Schöpfer, wieso können wir Menschen Leid nicht unbekümmert annehmen? Woher kommt es, dass wir Leid als Leid empfinden? Sicherlich nicht durch logische Schlussfolgerungen. Und ich glaube auch nicht nur dadurch, dass irgendwelche Gehirnströme uns Leid empfinden lassen. Denken wir in Nöten nicht intuitiv, irgendetwas stimmt nicht. Es soll anders sein. Da muss doch jemand sein, der es sich anders gedacht hat. Kann unser Empfinden von Leid also nicht vielmehr ein Hinweis darauf sein, dass es einen Gott gibt, der es anders möchte, als ein Grund gegen ihn? Und der Gott der Bibel ist ein Gott, dem das Leid nicht egal ist. Er hat selbst gelitten, um uns davon zu befreien. Denn Gott beweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Die Liebe Gottes zeigt sich in Jesu Tod, wo er gewaltsam starb, wo er selbst litt. Und in Jesu Auferstehung zeigt sich die Macht Gottes. Er ist stärker. Beides zusammen, die Liebe Gottes und die Macht Gottes, Jesu Tod, Jesu Auferstehung, bringt uns die Gewissheit, der Tod hat nicht das letzte Wort. Und auch nicht die Sünde, nicht das Leid, nicht die Klage. Jesus hat gesiegt. Vergiss nicht, wer Gott ist. Sein Wesen, er selbst, ist die größte Sicherheit, die du haben kannst. Sein Wesen ist die größte Sicherheit, dass das Leid nicht ziellos und nicht endlos ist. Wenn Erschütterungen da sind, Fragen aufkommen, klammere dich an den, wegen dem du die Fragen stellst. Klammere dich an den, dem du diese Fragen stellen kannst. Gott, Jesus Christus. Er ist die Hoffnung, die du brauchst. Der Psalm endet nicht mit Hoffnung. Er endet nicht im Licht Gottes. Er wusste noch nichts von dem Sieg des Christus. Er bleibt dem Tod ganz nah. Und da sagt er eigentlich nichts Neues mehr. Er beschreibt nochmal seine lange Leidenszeit. Schaut in Vers 16. Elend bin ich und todkrank von Jugend auf. Ich trage deine Schrecken, bin verwirrt. Und er schreit es zu Gott. Und er schreibt es Gott zu. Er trägt deine Schrecken. Aber wieder mit der Bezeichnung als Zorn, den der Psalmist nicht ablehnt. Vers 17. Deine Zornkluten sind über mich hingegangen. Deine Schrecknisse haben mich vernichtet. Sie umgeben mich wie Wasser den ganzen Tag. Sie umringen mich allesamt. Und so endet der Psalmist allein und verlassen. Du hast mir entfremdet Freund und Nachbarn. Und das letzte Wort des Psalms ist Finsternis. Meine Bekannten sind Finsternis. Und das fällt auf, dass der Psalm so endet. Weil viele Klagepsalmen enden nicht so. Viele Klagepsalmen enden dann doch irgendwie gut. Sie enden mit der Gewissheit, dass Gott helfen wird. Sie enden mit Lob. Psalm 88 endet düster. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Mir gefällt das nicht. Und ich stecke nicht mal in der Lage des Psalmisten. Wir wünschen uns nicht nur ein anderes Schicksal, wir wünschen uns auch, andere Geschichten zu hören. Wir wollen hören, dass am Ende alles gut wird. Wir wollen darin bestärkt werden, dass mit Jesus immer alles besser wird. Und ich glaube auch, dass mit Jesus am Ende alles gut wird. Aber manchmal wirklich erst ganz am Ende. Und das kann manchmal heißen, dass ein Schicksal nicht gut endet. Dass manch eine Geschichte nicht gut endet. Dass Nöte bis zum Tod bleiben. Dass Beziehungen in dieser Welt nicht heil werden. Aber Gott wird am Ende der Geschichte alles ins Lot bringen. In Hebräer 11 lesen wir von den Gläubigen des Alten Testaments. Wir lesen von ihrem Glauben, wie sie siegreich waren, wie sie Hindernisse überwanden. Wir lesen von Henoch, von Abraham, von Mose, von Rahab. Und ab Vers 32 macht der Autor von Hebräer, vom Hebräerbrief einfach nur noch weiter und sagt, was soll ich noch sagen? Denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David und Samuel, die durch den Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verstopften, des Feuers Kraft auslöschten, des Schärfes Schwerter entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden, der fremden Heere zurücktrieben. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. Immer irgendwie ein positives Ende. Und dann kommt er aber zu einer anderen Gruppe von Menschen. Andere aber wurden gefoltert, da sie die Befreiung nicht annahmen, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht, dazu durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, starben den Tod durch das Schwert, gingen umher in Schafspelzen, in Ziegenfällen, mangelleidend, bedrängt, geplagt. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und in Klüften der Erde. Und diese alle, die ein positives Ende fanden und kein positives Ende fanden, diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten, haben die Verheißung nicht erlangt, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet werden. In Jesus durften wir dieses Bessere sehen und kennenlernen. Mit ihm beginnt sich die Verheißung zu erfüllen. Er ist der Erste, der auferstanden ist, und wir werden mit ihm auferstehen. Und trotzdem, liebe Geschwister, unsere Zeit bis zu dieser endgültigen Erlösung ist gefüllt mit Leid und Klage. Manches wird erst in der Ewigkeit heil und hell. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Ich lese die Verse nochmal. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Amen. Ich möchte euch einladen, noch zusammen zu beten. Betet, was euch auf dem Herzen liegt. Kommt zu dem Gott deines, kommt zu dem Gott unseres Heils. Herr, wir bekennen unsere Abhängigkeit vor dir. Wir bekennen unsere Schuld vor dir, dass wir ja nicht so sind, nicht so leben, wie du es möchtest. Wir danken dir, wir preisen dich für deine Vergebung, dass du uns neu machst, dass du uns rein machst, dass du uns hilfst, ein Leben zu führen, wie du es möchtest. Du siehst unser Leben in der gefallenen Welt, wo manch ein Leid da ist, wo tiefes Leid da ist. Und ja, wir Menschen ins Zweifeln kommen über deine Hilfe, über deine Existenz. Und wir bitten dich, dass du eingreifst, dass du dich offenbarst, dass du Heil gibst und dass du ja wiederkommst und uns aufrichtest, du diese Welt neu machst, du alles gut und gerecht und heilig machst. Wir preisen dich dafür, dass du der Herr der Welt bist, dass du der Schöpfer bist, dass du gute Absichten hast, dass du Licht bist und dass du ja fröhlich bist und dich freust über das Gute. Bitte segne den weiteren Tag, den Gottesdienst, dass wir deine Führung erleben. Amen. Wir singen das noch ein gemeinsames Lied. Bewahre uns Gott. Ich bitte euch aufzustehen, dass ich euch den Segen Gottes zuspreche. Der Gott Israels und der Gott Jesu Christi spricht seinem Volk zu, gibt ihn mit auf den Weg. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.